Frage des Leidens und der und Gottes ist eine klassische Frage innerhalb der Philosophie, der Theologie und auch der Religionskritik. Häufig wird die Frage der Existenz Gottes im Zusammenhang mit dem Leiden der Welt gebracht. Und die Argumentation ist folgendermaßen: Wenn wir von einem allmächtigen und liebenden Gott ausgehen, dann müssten wir erwarten, dass es hier auf der Erde kein Leid oder zumindest weniger Leid gibt. Also verständlicherweise, Gott, der die Menschen liebt, der will nicht, dass die Menschen leiden. Wenn er allmächtig ist, hat er die Möglichkeit, dieses Leiden zu verhindern. Und entweder ist er dann nicht dienend genug, sodass er das Leiden einschränkt oder verhindert, oder er ist nicht mächtig genug, dass er zwar den Menschen helfen will, Leid verhindern will, aber es nicht schafft. So die Argumentation. Diese Argumentation, wie gesagt, kommt aus der klassischen Religionskritik, wird immer wieder benutzt von atheistischer Seite, um die Existenz Gottes in Frage zu stellen. Für diese Argumentation ist das allerdings wenig hilfreich, auch nicht unbedingt logisch stimmig, denn über die Existenz Gottes sagt das Problem des Leidens schlichtweg gar nichts aus. Es ist nämlich immer ein innertheologisches Problem. Das heißt, eines, was schon davon ausgeht, dass es einen Gott gibt und dass dieser Gott bestimmte Charaktereigenschaften hat und dass bestimmte Charaktereigenschaften dann inkompatibel erscheinen. Darum geht es in erster Linie. Es geht nicht um die Existenz Gottes. Und ich könnte ja ganz einfach hypothetisch einmal sagen, möglicherweise gibt es einen Gott, der interessiert sich für die Menschen gar nicht. Und dieser Gott könnte das leicht einfach zulassen. Und könnte trotzdem existieren. Oder es könnte eben ein Gott sein, der die Menschen aus irgendwelchen Gründen strafen wollte für etwas, was sie verdient oder nicht verdient haben. Auch solch ein Gott wäre hypothetisch denkbar angesichts des Leidens, was wir dabei beobachten. Jetzt könnte ich noch andere Hypothesen aufstellen. Ich betone hier, es ist die Hypothese. Also die Frage des Leidens in der Welt ist keine Frage, die irgendeine Relevanz hat für die Existenz Gottes, sondern da geht es lediglich um Eigenschaften Gottes. Also sind Eigenschaften Gottes, die ich voraussetze, von denen ich ausgehe, passen die zueinander, sind die stimmig mit dem, was ich hier in der Welt beobachte oder nicht. Und einen Gott, der allmächtig ist und der Liebe ist und das seine einzigen Eigenschaften sind und ich dann auch noch ganz genau definieren kann, wie sich diese Liebe zu äußern hat, nämlich daran, dass es kein Leid gibt. An diesem Gott glaubt tatsächlich, soweit mir bekannt, keine Religionsgemeinschaft. Also das heißt, hier ist eine Schattenfechterei. Hier stellt man einen Farbkameraden auf, den man abschießt, hinterher um sich dann zu äußern, hier gibt es keine Religion. Denn in der christlichen Theologie, eben was in der islamischen, jüdischen oder sonst irgendeiner, da geht man eben gerade nicht davon aus, dass das die einzigen Eigenschaften Gottes sind und dass diese Eigenschaften dazu führen müssten, dass jedes Leid beseitigt ist. Also das heißt, hier kann man dagegen kämpfen, aber dieser Kampf ist nur ein Kampf gegen ein bestimmtes Gottesbild, nämlich gegen das Gottesbild, Gott ließe sich auf diese beiden Eigenschaften reduzieren und ich könnte dann auch noch festschreiben, wie die Liebe sich zu äußern hat, also was sie sich daran zu äußern hat, dass der Mensch in einer Situation der weitgehenden Leidfreiheit lebt. Jetzt wäre natürlich die Frage, es ist nicht die Frage, existiert oder nicht. Diese Frage wäre damit beantwortet, das Leid in der Welt hat keinerlei Relevanz für die Existenz Gottes, die Frage nach der Existenz Gottes oder nicht, sondern es ist eine Frage der Eigenschaften Gottes. Welche Eigenschaften hat Gott und sind die stimmig mit dem, was wir beobachten in unserer Umgebung? Und darauf kann man natürlich eine Antwort geben, dann lässt man sich aber immer schon auf die Voraussetzung ein, dass es Gott gibt. Denn nur dann macht die Frage Sinn. Ein Gott, den es nicht gibt, dann ist die Frage, warum das Leid in der Welt ist, irrelevant. Dann können wir darauf letztendlich auch keine stimmige oder vollkommen befriedigende Antwort geben. Wenn wir davon ausgehen, es gibt einen Gott, dann stellt sich dabei die Frage, inwiefern lässt sich das Leid in der Welt mit der Person Gottes in Einklang bringen? Welche Rückschlüsse lässt das zu auf den Charakter, die Persönlichkeit Gottes? Wir müssten auch darauf achten, gibt es vielleicht noch andere Eigenschaften Gottes, Charaktereigenschaften, die hier eine wichtige Rolle spielen, die wir also für unsere Überlegungen in Betracht ziehen müssen. Wenn ich jetzt in einer nächsten Phase meines Vortrags auf einige Aspekte eingehe, insbesondere aus christlicher Sichtweise, wie ist ein christlicher Gott in Einklang zu bringen mit dem Leiden dieser Welt, dann handelt sich das an der Stelle erst einmal um eine intellektuelle Auseinandersetzung. Das heißt, ich will erst einmal intellektuelle Gründe nennen, die dann ein christliches Gottesbild mit dem Leid der Welt in Einklang bringen können. Die ganz andere Frage, die möglicherweise den einen oder anderen hier heute Abend ebenfalls beschäftigt ist, wie gehe ich mit meinem selbst individuell persönlich erfahrenen Leid um? Das ist aber eine ganz andere Frage. Das eine ist eine Frage, die ist systematisch, theologisch, philosophisch, religionswissenschaftlich zu beantworten, ist in erster Linie eine Frage, wie bringe ich das gedankenmäßig zusammen, das Leiden der Welt und der Existenz Gottes. Das andere, wenn ich selbst von Leid betroffen bin, dann will ich im Normalfall keine intellektuelle Antwort, die mir erklärt, das Leid hat dies und jenen Hintergrund, sondern ich will, dass das Leiden aufhört. Oder ich will Hilfe, ich will Trost darin. Und das ist etwas ganz anderes. Genauso wie die meisten Patienten, wenn sie eine Krebsdiagnose haben, dann wollen sie nicht im Detail wissen, welcher Typ ist das wo und wie sind die Zellen und wollen Biochemie studieren und dann genau zu verstehen, wie Krebs entsteht, sondern sie wollen den Krebs weghaben. Und dazu wollen sie alle möglichen Wege einschlagen, die Erfolg versprechen. Und deshalb sind das zwei verschiedene Punkte, die ich hier auch getrennt behandle. Also das heißt, der selbst vom Leid betroffen ist, das wird im zweiten Teil meines Vortrags angesprochen werden. Im ersten Teil geht es lediglich um diese intellektuelle Auseinandersetzung, um das systematisch-theologisch oder systematisch-philosophisch verstehen zu können. Wie ist Gott nach biblischem, also nach christlich-biblischer Vorstellung zu vereinen mit dem Leid in der Welt? Also das vorab, um dann hier auch die Argumente richtig einordnen zu können. Die Frage des Leidens Gottes, der Theodizee, wurde das erste Mal richtig systematisch im neuzeitlichen Sinne von Leibniz gesprochen, der auch eines seiner Hauptwerke und eines der wenigen, die er dort abgeschlossen hat in seinem Leben und nicht als Fragment zurückgelassen hat, der dann auch diesen Begriff Theodizee geprägt hat. Also er geht der Frage nach, inwiefern das Leiden auf der Welt mit der Existenz eines christlichen Gottes, der die Eigenschaften, die in der Bibel beschrieben sind, haben, miteinander vereinbar sind. Einige der Dinge, die Leibniz nennt, werde ich auch nennen, werde das aber noch erweitern, werde nicht dabei stehen bleiben, weil sich auch da ja die Diskussion weiterentwickelt hat und das ist ja nicht damit abgeschlossen. Ein erster und wahrscheinlich entscheidender Punkt ist, dass Gott eben nicht nur die Eigenschaften der Allmacht und der Liebe zugesprochen werden in der Bibel, sondern auch andere Eigenschaften dazukommen. Beispielsweise die Eigenschaft der Gerechtigkeit, die dann dazu führt, dass Gott aus bestimmten Gründen Menschen zur Rechenschaft zieht, beispielsweise. Darüber hinaus wird in der Bibel deutlich davon gesprochen, dass Gott den Menschen geschaffen hat als ein Gegenüber für ihn. Als ein Gegenüber hier auf der Erde, nicht als ein Gegenüber auf Augenhöhe, denn Menschen sind bekanntlich keine Götter, sind weder allmächtig noch allgegenwärtig und sterblich sind sie zumeist auch. Auch wenn einige esoterische Denker Gegensätzliches behaupten, aber als Gegenüber mit einem freien Willen, einer eigenständigen Persönlichkeit. Und dieser freie Wille macht sich daran fest, ob der Mensch sich nun für das moralisch Gute oder das moralisch Böse oder auch wo es gar nicht um Moral geht, entscheidet. Und jeder von uns weiß das am Morgen, wir könnten uns entscheiden, essen wir einen Apfel oder eine Birne oder essen wir ein Brot mit Nutella oder lieber mit Wurst, nimmt dann ja die Freiheit. Meistens zumindest. Ist ja denn, wir wohnen mit jemandem zusammen, der uns das vorschreibt und wir beugen uns dann auch dem Diktat oder der Kühlschrank ist leer, aber im Normalfall haben wir die Freiheit zu entscheiden, was wir essen. Die meisten haben sich wahrscheinlich freiwillig für ihren Studiengang entschieden und sind nicht dazu gezwungen worden. Also das ist ja praktisch ausgeübte Freiheit. Und in vielen Fällen ist sie neutral, in manchen Fällen ist sie aber auch moralisch. Also das heißt, wir können uns für etwas Gutes entscheiden oder wir können uns für das Gegenteil entscheiden. Und diese Freiheit hat Gott dem Menschen gegeben, weil er möchte, dass nur die Menschen, die wirklich Kontakt und Gemeinschaft mit ihm haben wollen, hier auf der Erde und in Ewigkeit mit ihm zusammenleben können. Und diese Freiheit beinhaltet natürlich die Möglichkeit, Ja und Nein zu sagen. Also das heißt, wenn Gott beispielsweise den 10 Geboten sagt, du sollst nicht lügen, dann besteht bei den Menschen die Möglichkeit zu sagen, ich lüge nicht, oder es besteht immer völlig Lüge. Und Sie können das alle gerne ausprobieren, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Sie können lügen. Also dann fällt nicht gleich ein Stein vom Himmel oder ein Blitz vom Himmel. Sie fallen nicht gleich tot um. Sie können es tun. Also hier ist aus psychologischer Sicht Ihnen die Freiheit eingeräumt, eine Entscheidung zu treffen, auch wenn sie im Gegensatz zum Willen Gottes ist. Hier beschränkt Gott seine Allmacht, um den Menschen Platz für seine Freiheit zu schaffen. Denn sonst wäre ja der Wille, wenn Gott sagt, du sollst nicht lügen, wenn das der autoritäre Wille Gottes wäre, wie meinetwegen an einem Schöpfungstag, er sagt, es soll dastehen und es steht da, also Gott spricht etwas und es geschieht. Hier ist es, Gott will es, aber es ist ein moralischer Wille. Es ist ein Appell, der dem Menschen die Freiheit lässt, diesem Appell zu folgen oder eben nicht. Und in der Bibel wird die Voraussetzung gesetzt, dass der Mensch Kraft seines Gewissens, was Gott ihm gegeben hat, auch zumindest grundsätzlich erkennen kann, was moralisch richtig und was falsch ist. Hier ist natürlich vollkommen klar, verschiedene Kulturkreise prägen das Gewissen in einer unterschiedlichen Art und Weise. Allerdings ist auffällig, dass fast alle uns bekannten Kulturkreise durch ähnliche Verbote und Tabus gehen. Da hat ja mit Hans Küng und seinem Projekt Weltethos sich intensiv mit auseinandergesetzt, um dann zu zeigen, dass in fast allen der großen Religionen ähnliche Dinge als verboten und als geboten gelten. Und das ist das, wo der Bibel darauf hingewiesen wird, das ist dieses Gewissen, was dem Menschen angeboren ist und was ihm grundsätzlich zumindest zeigt, das eine ist zu lassen und das andere ist zu tun. Aber der Mensch hat die Freiheit, das zu machen. Jetzt könnte man dagegen einwenden, es gibt ja einen Unterschied zwischen der Willensfreiheit und der Handlungsfreiheit. Also rein philosophisch kann man das voneinander trennen, klingt auch relativ sinnvoll. Gott könnte ja, so der Einwand, den Menschen einräumen, eine freie Entscheidung zu treffen, aber er verhindert die Ausübung. Und damit hätten wir dann auch alle negativen Entscheidungen neutralisiert. Also das heißt, ich darf nicht entscheiden, jemanden zu belügen oder jemanden runterzuhauen, aber ich kann es dann nicht tun. Und dann wäre die Freiheit des Menschen berücksichtigt, also der Mensch wäre nicht gezwungen, er wäre weder zu einem Automaten noch zu einer Marionette degradiert, sondern er wäre frei. Aber die negativen Auswirkungen dieser Entscheidung auf andere wäre eingeschränkt. Allerdings, bei näherem Nachdenken wird schnell auffallen, dass es eine echte Willensfreiheit ohne eine Handlungsfreiheit eigentlich nicht geben kann. Das wird eben schnell deutlich, denn wir alle entscheiden uns ja nicht irgendwelche Dinge, von denen wir von vornherein wissen, dass die gar nicht möglich sind zu tun. Oder entscheidet sich jemand von Ihnen, meinetwegen morgen früh, wenn Sie da im zweiten, dritten Stock eines Hauses wohnen, entscheiden Sie sich, jetzt fliege ich mal eine Runde. Wäre ja möglich. Sie haben die Willensfreiheit, sich zu entscheiden, zu fliegen. Sobald Sie auf den Balkon treten und dann ein paar Schritte weitergehen, werden Sie feststellen, dass diese Willensfreiheit, die Sie haben, Sie können gerade nicht fliegen, sehr schnell an die Grenze der Realität stößt. Sie können es eben nicht machen. Und deshalb haben die meisten von Ihnen sich wahrscheinlich noch gar nicht entschieden zu fliegen. Also nicht ein Flugzeug, sondern einfach ohne so zu fliegen. Hier merken wir, Willensfreiheit ist erst dann möglich, wenn auch Handlungsfreiheit da ist. Oder noch ein anderes Beispiel, was das vielleicht verdeutlicht. Wenn Sie jemanden besuchen, der im Gefängnis eingesperrt ist und Sie bringen ein paar Videokataloge mit von vielen Urlaubsreisen und dann sagen Sie ihm, du kannst dir aussuchen, wohin du gehst, ich zwinge dich nicht, du kannst jetzt aussuchen, welche Reise du buchen willst. Aber Sie lassen den Gefängnis nicht dazu. Wie sehr wird der motiviert sein, sich zu entscheiden, naja, fahre ich jetzt lieber nach Florida oder gehe ich besser nach Sri Lanka? Der wird wahrscheinlich das Volumen in die Ecke schmeißen und sagen, das bringt doch alles nichts, ich komme hier ja gar nicht raus. Und er fällt dann damit. Das heißt, die Willensfreiheit hätte er. Er könnte sich entscheiden, welche Reise er buchen will, nur er kann es nicht durchführen, weil davor eben die verschlossenen Türen sind. Und dann merken wir, diese Willensfreiheit wäre bloß Illusion, die wäre absurd, die wäre sinnlos. Willensfreiheit ist nur dann ernst zu nehmen, wenn sie auch die Möglichkeit des Handelns beinhaltet. Also, dass ich das, wofür ich mich entscheide, auch durchführen kann. Sonst wäre es nicht näher und letztendlich sinnlos. Und Gott möchte gerade eine freiwillige Entscheidung des Menschen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, nach seinen Prinzipien zu leben oder es eben nicht zu tun. Wir könnten einige anwenden, dass Gott doch am Ende dann die Keule schwingt und sagt, wenn du es aber nicht tust, dann kommst du in die Hölle. Und insofern ist da doch gar keine vollkommene Freiheit, denn dann ist ja eigentlich man mehr oder weniger gezwungen. Theoretisch könnte ich etwas anderes machen, aber da ich die Konsequenz nicht eingehen will, mache ich es nicht. Hier kommt es dadurch darauf an, welche Interpretation von Hölle wir vertreten. Ist es tatsächlich das, was man auf mittelalterlichen Gemälden sehen kann, wo dann irgendwelche Dämonen mit Feuer und mit Pforten die Menschen quälen, sodass sie da schreien, dann klingt das tatsächlich sehr danach. Ich habe den Eindruck und stütze mich da unter anderem auf Augustinus, aber eben auch natürlich auch entsprechende Bibelstellen, die er dabei nennt, dass das eigentlich gar nicht damit gemeint ist, sondern dass damit der Zustand der vollkommenen Gottlosigkeit gemeint ist in dem Leben nach dem irdischen Leben. Also das heißt, dass der Mensch genau das bekommt, für das er sich hier entschieden hat, nicht als eine Qual Gottes, der ihn dafür bestraft, dass er sich falsch entschieden hat, sondern als logische Konsequenz seiner eigenen Entscheidung. Und hier auf der Erde ist ja nach biblischem Verständnis kein Mensch wirklich gottlos, sondern wir lesen dann Aussagen, wie Gott lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Also das heißt, alle Menschen, ganz gleich, ob sie hier direkt mit Gott leben wollen oder nicht, werden von Gott versorgt und am Leben gehalten und er antwortet manchmal auf ihre Gebete, selbst wenn sie nicht fromm sind. Da gibt es ja Beispiele in der Bibel, wie auch in der Kirchengeschichte oder in der Gegenwart. Und das würde bedeuten, der Zustand der Gottlosigkeit ist hier auf der Erde noch nicht. Sondern hier sind Menschen unter dem Schutz und der Versorgung Gottes. Aber wenn sie sich fortwährend gegen Gott wehren, dass dann nach dem Tod ein Zustand der vollkommenen Abwesenheit Gottes, der wird eben verschieden beschrieben als Ort der Finsternis oder so. Aber denn das Leiden besteht mehr in der totalen Abwesenheit Gottes, nicht in den Quälen Gottes, dass Gott dann das Vergnügen bräuchte oder so, sondern eher daran, dass der Mensch dann wirklich ganz ohne Gott ist, dass all das, was Gott ihm hier noch ermöglicht oder ihn hier schützt oder ihm anbietet, dann wegfällt. Ich denke durchaus, dass es da einige Hinweise gibt, dass das ist, was damit ursprünglich gemeint ist. Ich glaube, es passt auch besser in dieses Konzept der Entscheidung des Menschen für oder gegen Gott, wo nicht der Druck an den Menschen entscheiden soll, sondern hinterher der Mensch genau das bekommt, was er gerne haben will. Nur hier Gott ihm immer wieder Angebote macht. Jetzt wäre vielleicht die Frage, warum habe ich so ausführlich über die Willensfreiheit des Menschen gesprochen und die Notwendigkeit der Handlungsfreiheit im Zusammenhang mit der Willensfreiheit? Weil eine These, die ich hier aufstellen will, im Zusammenhang mit dem Leiden und der Existenz Gottes, ist, dass das ein Großteil des Leidens hier auf der Erde, die wir erleben, nicht Gott gemacht ist, sondern Menschen gemacht ist. Und wir könnten jetzt eine lange Liste des Leidens hier auf der Erde zusammenstellen und ich denke, wir würden dazu kommen, dass tatsächlich ein großer Teil, nicht alles, selbstverständlich nicht alles, aber dass ein großer Teil des Leidens, von dem wir betroffen sind, menschengemacht ist. Also das heißt, auf Entscheidungen freier Menschen zurückgehen, die bewusst das tun, von dem sie eigentlich ahnen oder wissen, es ist falsch. Und ich glaube, wir sollten hier keine Illusion haben, dass der moderne oder postmoderne, vernünftige Mensch, gebildete Mensch, sich einfach Kraft seines Verstandes immer für das Richtige entscheidet. Da gibt es eindeutige Statistiken, die genau das Gegenteil zeigen. Dass beispielsweise die Zahl der Raucher unter den Ärzten höher ist als der Gesamtbevölkerung. Wobei man auch sagen müsste, die Ärzte müssen es doch gerade wissen, dass Rauchen gefährlich ist, denn sie haben ja immer nur in ihrer Ausbildung oder in ihrer Praxis mit Tod. Also das heißt, wir sehen die Einsicht, dass etwas falsch ist, führt nicht automatisch dazu, dass man das Falsche meidet oder das Richtige tut, sondern dass dann andere Aspekte, die spielen eine Rolle. Manchmal einfach der Egoismus, manchmal das spontane Gefühl, manchmal fühlt man sich äußerlich dazu gedrängt oder meint, man hat einen Vorteil, indem man falsch handelt. Man selbst will nicht belogen werden, aber man möchte gerne einen Vorteil durch eine kleine Lüge erringen. Und man sich durchaus bewusst, dass das eigentlich nicht so ganz in Ordnung ist, aber man entschuldigt sich selbst, nun, das tun doch alle so, oder das ist doch nicht so schlimm, oder ich schade ja keinen dadurch, oder was auch sonst immer. Und dann tut man das und fügt in vielen Fällen anderen Menschen Leid zu. Beispielsweise das Leid in Liebesbeziehungen. Nun, das ist ja kein Eingriff Gottes. Wenn der eine dem anderen irgendwas um die Ohren haut oder ihn verletzt gefühlsmäßig, dann geht das ja auf Menschen zurück. Und Liebesleid ist nicht nur in der Literatur, sondern auch in der Realität ein sehr verbreitetes, häufiges Leid. Mobbing am Arbeitsplatz geht ebenso nicht auf den Eintritt Gottes zurück, sondern zumeist auf Menschen, die ihre Freude daran haben, andere auf irgendeine Art und Weise fertig zu machen, weil sie sich besser fühlen oder Vorteile erhoffen, indem sie das tun. In Kriege sind in den meisten Fällen nicht ein Eingriff Gottes, dass Gott irgendein Staatslenker befiehlt, nun führe mal wieder einen Krieg, sondern in den meisten Fällen lässt sich das so sehr wohl politisch oder auch aus wirtschaftlichen, linguistischen Motiven nachvollziehen, warum Kriege geführt werden. Und wenn da und dort einzelne Heerführer oder Herrscher der Vergangenheit Gott mit ins Spiel bringen, heißt das nicht, dass Gott dabei überhaupt eine Relevanz hat, sondern es ist in vielen Fällen einfach ein Rechtfertigungsmechanismus, der heute ohne Gott genauso funktioniert. Heute werden dann halt Kriege im Namen des Schutzes vor dem Terrorismus oder im Namen der Demokratie geführt, obwohl sie häufig mit Demokratie wenig zu tun haben. Also wenn beispielsweise die Besatzung in Afghanistan, muss man es erwähnen, wahrscheinlich für uns in Europa oder Amerika hilfreich ist, weil dann nicht mehr so viel Terrorismus in Afghanistan blüht, hat das mit Demokratie nur am Rande zu tun. Denn ein demokratisches Recht wäre beispielsweise die Religionsfreiheit. Bis heute gibt es in Afghanistan keine Religionsfreiheit. Wer vom Islam zum Christen konvertiert, da steht in Afghanistan nach wie vor die Todesstrafe drauf. Es wäre die Frage, ja, was ist denn das? Da geht man dagegen und installiert ein islamistisches Regime und schützt es sogar noch. Ja, das sind politische Interessen, das sind wirtschaftliche Interessen, das sind sicherheitspolitische Interessen und das hat nichts mit Demokratie im eigentlichen Sinne zu tun. Und so sind viele Kriege, die gegenwärtig geführt werden, da werden dann Motive genannt, die gelten mehr dafür, es nach außen zu rechtfertigen. Von dem eigenen Parlament, von der eigenen Bevölkerung, von den Medien zu rechtfertigen, was nicht die eigentlichen Motive dahinter stehen. Die eigentlichen Motive, die dahinterstehen, versucht man häufig zu verbergen, weil sie eben nicht so schön klingen. Also hier ebenfalls ein Leiden weltweit, was letztendlich von Menschen verursacht ist, die bewusst sich entscheiden, etwas zu tun, was anderen Leiden zufügt. Oder denken wir den Hunger weltweit. Studien der UNO sagen ganz deutlich, dass es weltweit mehr Lebensmittelproduktion gibt, als es Menschen gibt. Das heißt, es könnten mehr Menschen noch versorgt werden, als momentan leben. Es hängt einfach daran, dass diese Lebensmittel bewusst falsch verteilt werden. Sie haben einige afrikanische Länder, die produzieren Lebensmittel, die dann in die EU oder in arabische Länder exportiert werden, um dort Tiere zu messen. Aber die Lebensmittel sind da und trotzdem hungern in diesen Ländern Leute. Sie haben vielleicht davon gehört, dass im letzten Jahr ja ein Film in deutschen Kinos war, Taste the Race. Und da war da eine der Thesen, die von den Filmemachern relativ deutlich dokumentiert worden ist, dass in Westeuropa und Nordamerika die Hälfte aller Nahrungsmittel in der Mülltonne landen. Aus verschiedenen Gründen. Ja, ganz verschiedene Gründe spielen eine Rolle. Ich will das auch nicht im Einzelnen analysieren. Aber das heißt, die Lebensmittel sind mehr als genug da. Nur sie werden eben nicht so verteilt, dass die Menschen sie bekommen, die sie bräuchten. Warum? Da gibt es keinen ökonomischen Vorteil. Das könnte die Preise drücken und so weiter und so weiter. Es gibt dann schon Gründe, warum man es nicht tut. Aber es ist nicht so, dass Gott derjenige ist, der dort reinpasst, sondern es sind Menschen, die bewusst damit kalkulieren, dass andere Leid bekommen. Ich könnte das Ganze jetzt noch weiter ausdehnen. Ich glaube aber, dass das Prinzip deutlich ist, dass ich nicht endlos ausweiten muss, dass ein Teil der Antwort des Leidens in der Welt geht zurück auf die Willensfreiheit des Menschen, die der Mensch in vielen Fällen benutzt, das zu tun, von dem er eigentlich wissen kann und häufig auch weiß, dass es anderen Schaden zufügt, ist es aber letztendlich egal. Das ist eine Teilantwort. Es ist keine vollständige Antwort auf das Leiden in der Welt, aber eine Teilantwort. Und ich möchte hier in diesem mehr an den Intellekt appellierenden Teil verschiedene Teilantworten geben. Und das war die erste und ich denke eine, die uns herausfordern sollte, weil wir, nämlich wenn wir nach dem Leid um Gott fragen, an dieser Stelle uns auch an die eigene Nase fassen müssen und dann eben überlegen müssen, nicht nur wo sind die großen Konzerne und Staatslenker, sondern wo bin ich mit daran beteiligt, dass andere Menschen leiden. Und es ist ja nicht immer die anderen, sondern das fängt ja im Leben damit an, dass man selbst ebenfalls Leid verursacht bei anderen. Und nicht unbedingt wirklich hofft, dass Gott darüber natürlich eingreift. Und erinnern Sie sich noch daran, falls Sie Geschwister gehabt haben, wenn Sie mit denen gestritten haben, haben Sie allen Ernstes gehofft, dass Gott in dem Moment, wo Sie nun die Überhand haben, Ihnen dann die Hand festhält, damit Sie Ihren Bruder oder Schwester eben keinen herunterhauen können? Oder falls Sie mal eine Steuererklärung machen mussten, haben Sie wirklich gehofft, dass Gott in dem Moment, wo Sie eine falsche Zahl eintragen, Ihren Kugelschreiber versagen lässt? Oder wo Sie ein Auto überholen wollen und die Geschwindigkeit damit überschreiten und plötzlich das Gaspedal ins Leere tritt. Das wäre dann ja die logische Folge. Wenn jemand erwartet, wir dürfen uns für etwas Böses entscheiden, Gott aber greift ein und mit Glück ist kein Straßenverkehrsteilnehmer gefährdet wird, damit der Staat die Steuern bekommt, die ihm zustehen und das und so weiter. Sondern wir, es ist ja häufig sogar, dass wir hoffen, dass wir unser Interesse durchsetzen können. Nun, zu einem ganz anderen Aspekt. Und zwar geht der darauf zurück, da möchte ich jetzt einige Punkte in dieser Hinsicht nennen, dass nämlich die Definition, dass Schmerz und Leid generell negativ ist, eher eine der westlichen Zivilisation der letzten 100 Jahre ist. Dass Leid generell als negativ gewertet wird. In der Bibel, wie auch in anderen Kulturkreisen, ist das mitnichten der Fall. Nehmen wir beispielsweise den Hinduismus, da ist Leid sogar ein Weg zur Erlösung. Der Mensch leidet und durch sein Leiden arbeitet er sein böses Karma ab und dann wird er erlöst. Also, dass Leiden generell immer negativ gewertet werden muss, das sollte hier deutlich in Frage gestellt werden. Leid ist nicht immer negativ und wenn es nicht negativ ist in allen Fällen, dann wäre hier auch nicht die Notwendigkeit, dass Gott es verhindert. Also wenn wir erwarten, Gott solle etwas verhindern, dann tun wir das ja meistens, weil wir sagen, dass das, was dort stattfindet, generell ausschließlich negativ ist. Hier möchte ich jetzt einige Aspekte nennen, warum Leid eben nicht immer und ausschließlich negativ ist. Zum einen ist Leid für uns notwendig als Impuls der Orientierung. Also das heißt, Leid ist notwendig, damit wir uns in unserem Leben orientieren können. Leid führt dazu, dass wir bestimmte Dinge tun, die für uns überlebensnotwendig sind. Beispielsweise Essen und Trinken. Nun sagen wahrscheinlich einige, ich esse und trinke auch aus Genuss. Nun, das mag durchaus stimmen. Die meisten Menschen weltweit können sich diesen Luxus nicht erlauben, sondern sie essen und trinken, weil es lebensnotwendig ist. Als die neuen interaktiven Medien aufgekommen sind, da hatten Medienwissenschaftler darüber spekuliert, was ist nun mit den Menschen, die regelrecht mediensüchtig werden, könnte es dazu führen, dass sie vor dem Bildschirm verhungern, weil eben die Sucht so stark ist, da zu zocken und so, dass man gar nicht mehr daran denkt, zu essen, zu trinken und irgendwann tot vom Stuhl fällt. Bisher ist das meistens noch nicht geschehen. Und zwar insbesondere deshalb, weil dann der Überlebensinstinkt des Menschen doch stärker ist, wenn man zumindest zur Packung Chips oder zur Cola greift, um dann seinen Hunger etwas zu dämpfen. Und das tut man aber, weil man sich sagt, ich habe Hunger, ich will nicht mit Hunger löschen. Hunger ist ein unangenehmes Gefühl. Durst ist ein unangenehmes Gefühl. Dann versucht man das zu stillen. Mancher, zu denen hätte ich im Studium beispielsweise tendiert, ich hatte mir gedacht, Essen ist nicht so notwendig. Und das muss man auf ein Mindestmaß reduzieren. Ich habe dann eher mein Geld ausgegeben für neue Bücher. Da habe ich gedacht, das ist spannend und die wenigsten Fachbücher können teuer sein. Und ich wäre sicherlich der Tendenz, hätte ich keinen Hunger, keinen Durst, wo man sagt, ach, einen Tag mehr essen oder weniger essen, ist auch nicht so schlimm. Da kann ich noch ein paar Euro sparen und mir dann noch etwas dafür kaufen. Ich habe es nicht getan, weil dann eben doch der Hunger und der Durst eingesetzt haben, um dann zu essen und zu trinken. Und das ist nicht das Einzige, was als Schmerzsignal in unserem Körper uns dazu treibt, das Richtige zu tun oder eben das Falsche zu lassen. So haben wir den notwendigen Schmerz auch in der Hinsicht, dass er uns vom Schaden abhält, in verschiedener Art und Weise. Beispielsweise kennen Sie das vielleicht auch, wenn Sie nicht zu den regelmäßigen Zahnarztbesuchern gehören, dass Sie erst dann zum Zahnarzt gehen, wenn Sie Zahnschmerzen. Das würde natürlich manches sagen, wäre ja gut, ich hätte keine. Also falls Sie mal unter Zahnschmerzen gelitten haben, werden Sie das nachvollziehen können. Aber an sich sind diese Zahnschmerzen sinnvoll. Denn würden die nicht eintreten, dann würden Sie irgendwann mit verfaulten Zähnen im Mund da sein, können gar nicht mehr essen und kauen, sondern sich entzünden. Sie würden, wer weiß, welche andere Erkrankungen bekommen. Eigentlich ist das dann doch ein hilfreiches Signal. Sie müssen was unternehmen. Schmerzsignale. Schmerzsignale führen auch dazu, dass wir unseren Körper schützen. Ich war Anfang des Jahres in Paraguay. In Paraguay gibt es noch die Lepra. Also Lepra kennen Sie ja vielleicht. Heute weiß man es auch, ein Bakterium zurückzuführen. Dieses Bakterium tötet unter anderem die Nerven ab. Und das Schlimme ist gar nicht das Bakterium, sondern das Schlimme sind die abgetöteten Nerven. Das heißt, die Menschen, die davon betroffen sind, fühlen nichts mehr. Und wenn die Leute in Paraguay in der Landwirtschaft tätig sind, dann arbeiten sie in der Erde und sie spüren die Verletzungen nicht mehr. Man säubert sie nicht mehr, dadurch infiziert sich das und dann verfault nach und nach das Gewebe ringsherum. Und das ist der eigentliche Schaden, den man bei der Lebensform hat. Aber der Ursprung dieses Schadens ist dieses mangelnde Fühlvermögen. Man spürt keinen Schmerz, man spürt keine Verletzungen, deshalb unternimmt man nichts und dadurch fault dann das Fleisch. Und wenn man das verhindern kann, das heißt, wenn die Leute da sich das säubern, auch die Wunden säubern, obwohl sie keine Schmerzen empfinden, dann kann die Leber stark eingeschränkt werden. Heute hat man auch spezielle Medikamente, die diese Bakterien abtöten. Also das heißt, heute hat man noch andere Wege. Aber hier die Schmerzen, die jemand empfindet, wenn er sich verletzt, sind letztendlich gut, weil sie helfen, den Körper zu erhalten, weiteren Schaden zu vermeiden. Und das wird sicherlich der eine oder andere auch schon selbst einmal erlebt haben. Mir ist da eine Situation, eine Erinnerung, die ich in früherer Kindheit gehabt habe. Wir wollten dort unseren Eltern das Frühstück am Sonntagmorgen fertig machen, das merken wir schon. Und meine Aufgabe war unter anderem dabei, das Brot zu schneiden. Und meine Eltern hatten einige Zeit vorher eine Brotmaschine, nicht elektrisch, sondern Tankbetrieb gekauft. Und dann war ich mir dabei, das Brot zu schneiden. Und irgendwann hatte ich mich in den Daumen gesägt damit. Hatte aber, sobald ich da nicht geschnitten habe, aufgehört. Warum? Weil es wehgetan hat. Und dann lief ich mit dem Daumen da durch die Wohnung, habe überall Blut hinterlassen. Das heißt, das Frühstück war dann nicht so wie geplant verlaufen. Ist dann etwas anders. Hat aber keinen nachhaltigen Schaden hervorgerufen. Warum? Weil ich im rechtzeitigen Moment aufgehört habe. Hätte ich doch nicht aufgehört, naja, ich weiß nicht, wie scharf diese Brotmaschine gewesen wäre, ob sie mir so einen Teil des Daumens ganz abgeschnitten hätte, aber das wäre mit größeren Schaden verbunden. Das heißt, Schaden ist, Schmerz ist nicht generell ausschließlich schädlich, sondern Schmerz hat auch eine gewisse Schutzfunktion, eine Signalfunktion bei Hunger und Durst, bei körperlichen Schmerzen, die uns dazu führen, eine schädliche Handlung nicht weiter zu führen oder etwas zu verändern, damit unser Körper, unsere Gesundheit, aber zum Beispiel auch unsere psychischen Zustände nicht zu stark geschädigt werden. Also wenn man rechtzeitig auf diesen Schmerz, den seelischen Schmerz oder den körperlichen Schmerz reagiert oder auch reagieren kann. Eine Sache, die intellektuell einleuchtend klingt, aber für das tägliche Leben wahrscheinlich nicht befriedigend ist, ist, dass Schmerz oder Leiden manches Mal im Leben auch eine Bereicherung bedeutet. Nun, das klingt erst einmal absurd, ist aber, glaube ich, jedem von uns verständlich, wenn der einmal längere Zeit unter starken Schmerzen gelitten hat. Ich vermute, dass Sie dann besonders dankbar sind für eine leidensfreie Zeit oder wenn Sie einmal in einem Land längere Zeit verbracht haben, wo es eben nur Maniok gab, wie in manchen ärmeren Gegenden Südamerikas, oder wo Sie einen Tag einfach aus dem Reis vorgesetzt bekommen haben, weil man nicht mehr gehabt hat, wie es essen, bei 14 Tagen nur Reis, vielleicht mit einer verschiedenen Soße, und dann kommen Sie nach Deutschland und freuen sich plötzlich über Vollkornbrot, über Spätzle oder über Kartoffeln oder sonst etwas. Also das heißt, wir schätzen viele Dinge erst dadurch, dass wir eine Zeit lang auf sie verzichten müssen. Und dieser Verzicht bedeutet häufig Leid. Und das ist etwas, was Sie selbst nachvollziehen können. Vielleicht Ihre Eltern auch ab und zu einmal gesagt haben, junge Mädchen, warum freust du dich über das Essen, was gekocht hat? Und dann kommt manchmal das Argument, die Kinder im Afrika, die würden sich aber darüber freuen. Die würden sich dann an die Finger abecken. Stimmt in manchen Fällen sogar. Aber das hilft nicht unbedingt für die momentane Situation. Also was manchmal hilft, ist, auf bestimmte Dinge eine Zeit lang zu verzichten, um neu dafür dankbar zu sein, was man an Gutem hat. An Gutes gewöhnt man sich sehr leicht und diese Dankbarkeit ist etwas Positives. Manchmal wiegt sie sogar den vorher erfahrenen Einschränkungen auf. Dass man sagen kann, ja, diese Einschränkung hat sich gelohnt, aufgrund dessen, was ich jetzt als Glücksgefühl empfinde, von dem, was ich neu genießen kann, was ich neu bekommen kann, was ich neu haben kann. Also das ist jedenfalls ein weiterer Aspekt im Zusammenhang mit dem Leid. Für diejenigen, die Gott gerne verantwortlich machen für das Leid in ihrem Leben, ich bin jetzt noch nicht auf der Ebene, die Menschen anzusprechen, die persönlich von Leid betroffen sind, aber in der Theorie, da sollten wir, glaube ich, auch darauf achten, dass wir, wenn wir mit Gott eine Rechnung aufmachen, diese Rechnung gerecht aufmachen. Damit meine ich, dass es keine sinnvolle Auseinandersetzung mit Gott ist, Gott alles Negative vorzuwerfen und alles Gute, was ich in meinem Leben erlebt habe, auf meine eigene Kappe zu nehmen. Aber genau das passiert häufig in einer Polemik gegen Gott. Dann werden schnell Bilder genannt von Kriegen, von denen ich gerade schon gesagt habe, dass sie häufig nicht auf Gott, sondern auf menschlicher Egoismus zurückgehen, von hungernden Kindern, von leidenden Menschen. Und diese Bilder werden gesagt, da Gott, warum hast du das zugelassen? Und hier ist nur meine Herausforderung, wenn man das tut, dann müsste man auf die andere Waagschale auch alles Glück der Welt legen. Denn nur das wäre eine gerechte Diskussion. Gott lediglich alles Schlechte anzulasten, alles, was Gutes im Leben passiert, auf sich selbst zu nehmen, das ist keine gerechte Beurteilung. Das ist ja ähnlich wie ein streitendes Ehepaar, wo der Mann der Frau oder die Frau dem Mann eben immer nur das Versagen vorhält, ohne daran zu denken, wie viel Glück und Zufriedenheit man in der Partnerschaft schon erlebt hat. Das ist ungerecht, das führt auch nicht weiter, es führt nur zu Konfrontationen und der andere fühlt sich zu Recht verletzt, weil es eine Einseitigkeit der Betrachtung ist. Und hier wäre dann tatsächlich die Herausforderung, wenn ich Gott für das Leid der Welt verantwortlich machen wollte und jetzt einmal die Willensfreiheit des Menschen ausblende, dann müsste ich in dieser Rechnung auf der anderen Seite auch all das Positive, was auf der Welt geschieht, eintragen. Die Menschen, die satt werden, die Menschen, die glücklich sind über ein Naturerlebnis, ihren Urlaub, ihren Partner, ihre Verliebtheit, ihre bestandene Prüfung oder was weiß ich. Für uns schnell das Argument, ja, aber das habe ich doch gemacht. Na gut, wenn man sagt, das habe ich gemacht, dann müsste man auf der anderen Seite sagen, ja, das Böse, das hast du dann ja auch gemacht, zu einem gewissen Teil zumindest, oder haben andere mit verursacht. Also entweder Gott beides anrechnen und dann hinterher zu sehen, wo überwiegt da etwas, oder ist das etwa ein Gleichgewicht, das Leiden und das Glück in der Welt, oder beides auf sich nehmen und dann ist Gott aus der Rechnung draußen und die Frage, warum lässt Gott das zu, wäre hier nicht mehr von Relevanz. Das, was aus christlicher Sicht, sogar man sich hier auf ein christliches Gottesbild einlassen will, auch zu fragen wäre, ist nämlich, inwiefern denn ich als Mensch Gott gegenüber ein Recht auf Leidensfreiheit einfordern kann. Denn hinter dieser Argumentation, warum lässt Gott das Leiden zu, steckt ja die Vorstellung, dass ich irgendwie ein unveräußerbares Recht auf Glück und Zufriedenheit hätte, auf Leidfreiheit hätte und Gott der Job zufällt, mir diese Leidfreiheit zu garantieren. Jetzt ist die Frage, wo hat Gott dieses Versprechen abgegeben? Wo ist er darauf eingegangen, das zu wollen? Biblisch gesehen kann man das nicht begründen. Sie können ja in der Bibel gerne lesen, das Versprechen einer totalen Leidensfreiheit hat Gott dem Menschen nicht gegeben, sondern er lässt hier in seiner Freiheit auch an seinem selbst verursachten Leiden leiden. Das heißt, er lässt ihn ein Stück weit sich selbst, zumindest für eine gewisse Dauer der Zeit, und greift nur da und dort punktuell ein, aber nicht regulär. Gott hat sich nicht gesetzlich oder tariflich verpflichtet, den Menschen von allem Leid zu befreien. Zumindest der biblische Gott nicht. Der islamische übrigens auch nicht, der jüdische auch nicht. Also nur um das ergänzend dazu zu sagen. Denn diese Vorstellung, es gäbe einen solchen Gott, der dafür zuständig ist, ist eine rein hypothetische, die häufig eher von dem aufgestellt wird, der Gott letztendlich damit nur abnehmen will, der es nicht wirklich ernst damit meint. Also dieses Versprechen der absoluten Leidfreiheit hier auf der Erde hat Gott in der Bibel nicht gegeben und es wird in anderen Religionen so auch nicht gegeben. Das heißt, dieses Einfordern der Leidensfreiheit, Gott den Vorwurf zu machen, du hast dich an die Kondition nicht gehalten, sozusagen. Du hast doch versprochen, das zu geben, das scheitert daran, dass es dieses Versprechen so nie gegeben hat. Dass das Leid hier von Gott nicht von vornherein versprochen worden ist. Darüber hinaus gibt es jetzt noch einen letzten Punkt, den ich erst einmal nennen will, da wo es um die intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Leid geht und möchte dann in einem zweiten Teil auf die existenzielle Betroffenheit vom Leid eingehen. Den letzten Punkt, den ich hier nennen will, ist, dass Leid an vielen Fällen auch bereichernd ist. Dass wir manche Dinge nämlich erst durch eine gewisse Form des Leidens lernen. Das werden einige in ihrem Leben wahrscheinlich schon erfahren haben. Vielleicht hätten sie auch gerne darauf verzichtet, aber nehmen wir den Fall an, sie wollen im Sport eine besonders gute Leistung bringen. Dann werden sie die Erfahrung gemacht haben, dass es bei den meisten Menschen ohne eine gewisse Form des Leidens nicht geht. Meistens körperliches Leiden, das heißt, sie bekommen einen Muskelkater, sie müssen sich anstrengen, sie kommen außer Atem, denen ist nicht gut dabei, aber sie haben hinterher etwas geschafft. Sie freuen sich darüber, sie haben eine Leistung vollbracht. Sie haben ihre körperliche Fähigkeiten gesteigert. Ähnlich ist es für viele während des Studiums. Das Studium fällt den meisten nicht einfach so zu, sondern mit Anstrengung verbunden, mit Schweiß, mit Lernen. Doch das ist eine Form von Leid, so könnte man das interpretieren. Aber sie machen das, weil sie hinterher ein Ziel erreichen wollen und weil dieses Ziel nur über die Überwindung dieser Widerstände erreichbar ist. Vielleicht könnten Sie ja sagen, naja, es könnte ja auch das Lernen geben ohne Anstrengung. Rein theoretisch ja, praktisch für die meisten Menschen nicht, aber nehmen Sie solche Eigenschaften wie Geduld. Wie? Geduld, wahrscheinlich die meisten werden das als eine positive Eigenschaft werten, insbesondere in der Gemeinschaft mit anderen, wenn sie mit anderen Menschen zusammen sind, dass sie dann merken, Geduld ist etwas Positives, ich profitiere davon. Aber wie wollen Sie Geduld lernen, ohne dass sie auf die Probe gestellt wird? Ich kann jetzt sagen, ja, also ich bin ganz geduldig. Wenn ich ganz alleine in einer Hütte irgendwo im Wald bin, ich muss nur mit mir selbst Geduld haben, fallen mir da vielleicht nur noch alleine auf die Nerven. Aber Geduld lernen Sie erst dann, wenn Sie mit Menschen oder Situationen zu tun haben, die Ihre Geduld in Anspruch nehmen. Und tatsächlich ist es so, dass man Geduld wachsen kann, dass Menschen geduldiger werden, weil sie merken, ich muss lernen, mit anderen umzugehen. Toleranz. Wie wollen Sie Toleranz lernen, die ja zweifellos eine gute Eigenschaft ist, wenn diese Toleranz nicht herausgefordert ist? Toleranz mit Gleichgesinnten zu haben. Wenn man in einer politischen Partei ist oder in einer Organisation, wo man einer Meinung ist, ja, das ist ja kein Problem, da tolerant zu sein. Toleranz als positive Eigenschaft zu lernen, funktioniert nur da, wo man herausgefordert ist durch jemanden, der vollkommen anders denkt und sich anders verhält. Und dann lernt, das zuzulassen, ohne immer sich dabei zu verkrampfen oder ärgerlich zu werden, rumzuschimpfen oder Ähnliches zu tun. Also hier nur mal zwei Beispiele, um deutlich zu machen, dass manchmal auch das Leid eine Übergangsphase ist für eine positive Eigenschaft oder eine positive Leistung, die wir erreichen wollen, die aber nach den irdischen Zuständen, soweit wir sie kennen, immer damit verbunden sind. Sie merken, ich habe Ihnen jetzt verschiedene Aspekte genannt, die deutlich machen sollen, dass das, was Sie als Leid, als Sammelbegriff des Leides bezeichnen, dass das nicht immer nur negativ ist. Natürlich bleibt hier jetzt ein Restbestand von Leid, der für uns gar nicht einordnbar ist. Wie beispielsweise das Leiden nach einer Naturkatastrophe. Der Krebs eines kleinen Kindes, wo wir sagen, naja, dieses Kind, was lag das gerade oder bringt das irgendetwas? Und hier würde ich mich auf keine Rechtfertigungsversuche einlassen, sondern sagen, es gibt diesen Restbestand des Leidens, der für uns unbeantwortbar, nicht einordbar ist. Der, wenn wir zumindest die biblische Antwort darauf hören wollen, darauf zurückgeht, dass wir in einer Welt leben, die von der Gottferne gekennzeichnet ist. Dieser Begriff der Gottferne wird in der Bibel häufig auch als Sünde bezeichnet, wobei Sünde bei den meisten eben so einen Konflikt auslöst. Da gibt es eine gewisse moralische Kategorie, als dieses oder jenes als Sünde zu betrachten. Im Grunde genommen meint der biblische Begriff Sünde Zielverfehlung. Und genau das ist damit gemeint. Das heißt, der Mensch, der sich prinzipiell nicht nur als Einzelmensch, sondern als Menschheit oder als Welt, in der wir leben, gegen Gott gestellt hat, die Welt, die ohne Gott leben will und deshalb strukturell mit Leid zu tun hat. Und ich denke, ein Teil des Leidens ist genau darauf zurückzuführen. Sie werden schon merken, einige dieser Antworten können intellektuell herausfordern, können vielleicht auch auf bestimmte Aspekte des Leidens eine einigermaßen befriedigende Antwort geben. Eine Antwort auf selbsterfahrenes Leid ist das allerdings nicht. Und eine Hilfe dafür zumeist auch nicht. Das habe ich Ihnen von vornherein gesagt und will es hier noch einmal betonen. Wenn es um selbsterfahrenes Leid geht, dann geht es mehr darum, dass ich anmache, dass ich Hilfe, dass ich Befreiung von Leid erfahren will. Und hier ist es, glaube ich, aus christlicher Sicht besonders entscheidend, deutlich zu machen, dass Gott ein mitleidender Gott ist. Gott in der Bibel wird nicht als jemand dargestellt, der sich eben in eine Ecke des Universums zurückzieht, die ich anfangs hypothetisch von irgendeinem Gott gesagt habe, was ja möglich wäre, sondern Gott ist ein Gott, der mitleidet. Wir sehen das beispielsweise bei dem Ergehen des Volkes Israel in Ägypten. Da wird dann gesagt, dass Gott eben mitlitt mit dem Volk und dann nach einiger Zeit eingriff, um das Volk aus Ägypten zu befreien. Gott ist ein Gott, der mitleidet, weil er das Gute für die Menschen will. Gott ist nicht ein Gott, der tatenlos zusieht auf Dauer oder ein Gott, der sich gar noch an Leid freut, wie es das in einigen anderen Religionen gibt, sondern der biblische Gott ist ein Gott, der mitleidet. Das heißt, der Anteil nimmt an dem Leiden des Menschen, der traurig darüber ist, dass das so läuft. Und das ist ein wichtiger Punkt, der dieses biblische Gottesbild ausmacht. Aber das ist nicht das Einzige, sondern Gott ist ein Gott, der nicht nur zuschaut und mitleidet, sondern der selbst leidet. Das ist ja eine der ganz außergewöhnlichen Sachen des christlichen Glaubens, dass wir davon lesen, dass Gott selbst gelitten hat. Und zwar in ganz außergewöhnlicher Weise. Er hat schon dadurch gelitten, indem er aus einer perfekten Welt, in der es kein Leiden gibt, in dem das, was die Bibel nennt, was jetzt nicht unbedingt als geografischer Ort zu verstehen ist, sondern als Lebenswelt Gottes zu verstehen ist, dass er diese Welt verlässt und dann hier auf der Erde als Kind geboren wird. Das ist schon aus der biblischen Sicht ein Leid. Nun, Sie können sich das ja vorstellen, wenn Sie nur mal vergleichsweise das Beispiel heranziehen. Sie sind in einer relativ wohlhabenden Umgebung aufgewachsen, Europa, und jetzt müssten Sie für die nächsten 10 Jahre in einem Slum in Kalkutta leben. Das wäre für Sie Leid, weil sie nicht gewohnt sind, unter diesen Umständen zu leben. Und so Gott, der aus einer perfekten Welt gekommen ist, in eine begrenzte, schmutzige Welt zu kommen, das war Leiden. Leiden gehörte dann dazu, obwohl er den Menschen lebenslang nur Gutes getan hat, von ihm angeklagt zu werden, fertig gemacht zu werden, verraten zu werden von den besten Freunden, körperlich schmerzhaft zu leiden, all dieses Leiden hat Gott selbst ertragen. Das heißt, Gott weiß, wie es dem Menschen geht, wenn er leidet, in verschiedenen Phasen des Leidens. Und das gibt natürlich dem Mitleiden Gottes eine ganz andere Qualität. Es ist nicht nur so, dass einer, der zuschaut, wie der Besucher im Krankenzimmer, das heißt, es wird schon besser werden, aber der diese Krankheit nie gehabt hat. Sondern hier redet jemand, der selbst weiß, was Leiden bedeutet und in vielen Fällen sogar noch mehr Leid erfahren hat, als die betreffende Person, mit der er Kontakt hat oder die ihm gegenüber steht. Nun könnte wir sagen, das allein befriedigt uns aber auch noch nicht, wenn wir im Leiden drin sind. Dann wäre hier auch noch eine dritte Antwort wichtig, dass Gott in vielen Fällen, betonen wir in vielen Fällen, auch eingreift und Leiden mindert oder Leiden verhindert oder Leiden neutralisiert. Dafür haben wir in der Bibel, wie auch in der Kirchengeschichte oder im Leben verschiedener Menschen zahlreiche Beispiele. Es gibt hier nicht die Garantie darauf, dass der sich an Gott wendet, sofort ein Ende seines Leidens erlebt, aber es gibt zahlreiche Beispiele dafür, wo Gott eingreift und Leiden verhindert oder Leiden wegnimmt. Ich habe das Beispiel des Volkes Israel Ägypten genannt. Das Volk wird befreit und das Leiden der Sklaverei hat da ein Ende. Wir denken an die zahlreichen Menschen, die mit körperlichen Leiden zu Jesus Christus kommen und er ihrem Leiden ein Ende bereitet und sie von den Krankheiten heilt. Auch das ist die Bedingung des Leidens. Christen glauben an einen Gott, der die Möglichkeit hat, punktuell einzugreifen, um einzelnes Leid hier auf der Erde zu beseitigen. Ich betone immer das Einzelne und punktuell, weil es nicht das pauschale Versprechen gibt, dass Gott nun hier einfach Schluss und Ende macht. Welche Gründe dazu beitragen, das habe ich ja anfangs schon genannt. Unter anderem die Willensfreiheit des Menschen, das Böse nicht nur zu wollen, sondern auch tun zu können. Aber manchmal greift Gott ein und sagt, hier ist Ende und hier ist Schluss. Und wenn wir in die Weltgeschichte schauen, es gibt viel Leid, aber es gibt auch viele Stellen, wo wir merken, hier wurde Leid am Ende gesetzt. Hier können wir sagen, manchmal sind Menschen, die das gemacht haben. Manchmal passieren auch unnatürliche Dinge. Plötzlich ein Diktator stirbt. Plötzlich eine friedliche Revolution gibt es, wo kein Blut vergossen wird und die alle sich fragen, sowohl politisch als auch militärisch, wie konnte das passieren? Normalerweise ist es undenkbar. Und möglicherweise steht dahinter ein Eingriff Gottes, der sagt, hier ist zu Ende. Manche verweisen auf die Flugunfälle oder Verkehrsunfälle, sagen, warum lässt Gott das zu? Aber dann müssten wir gleichzeitig auch auf die beinahe Flugunfälle schauen, wo Gott vielleicht im letzten Moment eingreift und eben das eine Flugzeug das andere nicht rammt, sondern aneinander vorbeifliegt. Vielleicht ist das alles ein Eindruck, wo Gott Leid verhindert. Wir es aber nur randmäßig merken, weil wir uns ja auf das Leid konzentrieren, was nicht verhindert und nicht beseitigt wird. Also ein Teil der Antwort in der Bibel und auch im Leben von Christen ist Gott, dass Gott punktuell an gewissen Stellen Leid einschränkt, Leid verhindert oder, und das haben wir ebenfalls in der Bibel, hilft, Leid zu tragen. Und das werden wir auch häufig erleben, dass nicht das Leid an sich nur das Problem ist, sondern häufig die Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit im Leid. Und hier kann Gott den Menschen Kraft geben, innerliche Kraft, physische, psychische Kraft, mit Leid anders umzugehen, als wenn man das nicht von Gott hat. Und da können Ihnen zahlreiche Leute das aus eigener Erfahrung sagen, ich unter anderem auch. Als ich vor etwa 15 Jahren mit Krebs im Krankenhaus war und dort ein Dreivierteljahr im Krankenhaus gelegen habe, dann habe ich mit verschiedenen Personen zu tun gehabt, die an derselben Krebs krank waren. Manche sind gestorben, andere haben diese Phase überlebt. Aber Menschen sind unterschiedlich damit umgegangen. Für mich war diese Beziehung zu Gott, dieses Wissen, da ist jemand, der zuhört, der mir hilft, die Schmerzen zu tragen, diese Angst damit umzugehen, war für mich eine existenziell praktische Hilfe. Das war nicht nur eine Theorie, sondern es war eine konkrete praktische Hilfe. Dass ich davon ausgegangen bin, wusste, da ist ein Gott, der zuhört, der mir hilft, damit umzugehen, der mir eine Perspektive damit gibt, selbst wenn das das Ende sein sollte, damit ist nicht alles verloren und alles vorbei. Andere, die ich erlebt habe, die mit mir dort im Zimmer waren oder die ich in den Behandlungen kennengelernt habe, haben einfach nur verdrängt, so als ob es die Krankheit nicht gäbe. Und dann geht von selbst weg, wenn ich daran denke. Was natürlich nicht half, denn von denen sind einige gestorben, egal ob man dann denkt oder nicht. Und andere sind total in Verzweiflung gekommen, Depressionen bekommen, was ja auch verständlich ist. Also hier ist durchaus auch eine Hilfe Gottes möglich, der hilft, mit Leid umzugeben, es zu tragen. Und die ultimative Antwort, die wir natürlich in dem Umgang mit dem Leid, mit dem selbsterfahrenen Leid vor Augen haben müssen, ist, dass Gott versprochen hat, wir lesen das beispielsweise in Offenbarung 21, dass Gott versprochen hat, am Ende der Zeit eine Welt zu schaffen und den Menschen, der will, darin aufzunehmen, in dem es kein Leid mehr gibt. Da lesen wir dann solche Aussagen wie, Gott wird abwischen alle Tränen. Es wird kein Geschrei mehr sein, es wird kein Leid mehr sein. Und da auch alles andere, was bei uns Schmerz und Leiden verursacht, wird nicht mehr sein. Das heißt, Gott setzt dieser Leidenszeit auf der Erde eine Grenze. Es ist nicht endlos, es ist nicht dauerhaft, wie beispielsweise in manchen anderen Religionen. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, Hinduismus ist das Leid eine Grundkonstante. Das heißt, es zieht alle Zeitalter durch. Im christlichen Glauben ist es so, dass Christen davon ausgehen, dieses Leid hat ein Ende, ein historisch berechenbares Ende da, wo Gott eingreift und eine leidensfreie Welt konstituiert, in der diese Aspekte keine Rolle mehr spielen. Und das ist, glaube ich, auch bei Gott und dem Leid eine ganz wichtige Sache, die da beachtet werden muss. Gott ist nicht nur der, der tatenlos zuschaut, nicht nur derjenige, der ab und zu eingreift und Leid verhindert, der das tut er. Manches Mal auch denjenigen aus dem Verkehr zieht, der massenhaft Leid verursacht, manchmal. Sondern er ist auch derjenige, der am Ende der Zeit denjenigen trösten will und wieder aufrichten will, der hier besonders von Leid getroffen worden ist. Das ist ja auch der Inhalt der Seligpreisung. Kennen Sie vielleicht am Anfang der Bergpredigt. Selig sind die Hungernden und Durstenden. Selig sind die geistlich Armen. Selig sind die Verfolgten, nicht weil sie verfolgt werden, sondern weil Gott will sie herausholen. Gott will ihnen eine Antwort geben, die allerdings in der Zukunft liegt. Das ist ja das, was christliche Hoffnung ausmacht. Wo der Christ davon ausgeht, das jetzt erfahrene Leid ist nicht das Ende, ist nicht das Letzte. Und ich glaube, das ist ebenfalls wichtig vor Augen zu haben, wenn wir uns mit dem Leid auseinandersetzen. Und das ist eine Sache, die auch konkret in einer Leidenssituation weiterhelfen kann, selbst wenn das Leid nicht mehr verschwindet. Und dann ist die Frage, wie gehe ich emotional, wie gehe ich seelisch, wie gehe ich mit meinem inneren Gleichgewicht damit um, das Leid einzuordnen, damit umzugehen. Wenn ich von einem bösen Gott ausgehe oder von einem kalten Universum, dem bloßen Zufall, dann wird das häufig zu Verzweiflung und Frustration führen. All das ist natürlich keine Alternative dazu, was wir sagen, wir helfen einander. Das ist ja die Aufforderung, die Jesus an uns als Menschen hat, Leid zu mindern. Und deshalb waren wir auch in der Vergangenheit und in der Gegenwart immer wieder Menschen motiviert, aus ihrer Beziehung zu Gott Leid zu mindern. Ich habe ja gestern schon darauf hingewiesen, dass beispielsweise diese ganze Idee des Krankenhauses oder der Behinderteneinrichtungen sind aus christlicher Nächstenliebe geboren. Da, wo Jesus das Gleichnis des barmherzigen Samariter erzählt, dann wird da einer, der zusammengeschlagen ist von Straßenräubern und das vorgestellte Leid zu mindern, soweit es der Mensch kann. Also die Aufforderung ist ja auch nicht einfach zuzuschauen, zu warten, bis Gott eingreift, sondern hier gerade die Herausforderung, selbst etwas dazu beizutragen, dass Leid hier auf der Erde gemindert wird. Nur werden wir trotz all unserer Aktivität feststellen, dass unseren Fähigkeiten und Möglichkeiten durch Wissenschaft, politisches Engagement oder praktische Nächstenliebe Grenzen gesetzt sind. Und jenseits dieser Grenzen ist häufig das Handeln Gottes, das Eingreifen Gottes oder eben auch der Trost, den Gott geben kann. Bei all dieser Frage des Leidens möchte ich jetzt abschließend sagen, steht natürlich auch immer im Raum das Leid der Gottferne. Das, was Menschen manchmal nicht direkt zu greifen wissen, was manche so als Selbstschmerz empfinden. Irgendwie, da ist etwas Unerfülltes, ein inneres Vakuum, was man an Erfüllung sucht. Und diese Art von Leid und Schmerz kann nur dadurch gefüllt werden, indem man einen Kontakt mit Gott sucht, der dieses innere Vakuum ausfüllt. Wie der von mir schon genannte Augustinus das auch bezeichnet, wo er sagt, die Seele des Menschen ist unruhig in ihm, bis die Ruhe findet in Gott. Also diese innere Seele, diese Seele immer etwas Neues machen zu müssen, immer irgendwo neue Erfüllung zu suchen, auch das ist eine Art Leid oder Schmerz, wenn er nicht körperlich ist, dann ist er hier spirituell oder seelisch. Und der kann erst zur Ruhe kommen da, wo der Mensch sich von Gott angenommen weiß, wo er einen Kontakt zu Gott sucht, wo er eben bereit ist, seinen Willen auf den Willen Gottes einschwingen zu lassen. Das ist in Harmonie mit Gott, der den Menschen zeigt, was für ihn und die Welt, in der er lebt, gut ist, sich darauf einzulassen. Dann kann diese Art von Schmerz aufgehoben werden. Und auch das gibt dann so eine Grundstimmung, die hilft, in anderen Schwierigkeiten im Leben zurechtzukommen. Nun, das ist jetzt auch keine vollständige Antwort mit allen Aspekten, die es möglicherweise im Leiden gibt, aber ich hoffe, dass Sie einige Gedanken haben mitnehmen können. Ich möchte Ihnen trotzdem die Möglichkeit lassen für eine Reflexion, für eine Rückfrage, die Sie dadurch haben, für eigene Beiträge, Ergebnisse, die hier von Belang sein können. Ich nehme gerne dazu etwas Zeit, ich hoffe Sie auch. Dann möchte ich Sie um ein Handzeichen bitten, falls Sie eine Frage haben, einen Beitrag haben oder ein Statement abgeben wollen, dann können Sie das hier gerne tun. Ich sage hier nur mal Ende meines Vortrags, ich hoffe, Ihnen ist die Sache deutlich geworden, beim Leid, Gott, und ich bin zuerst darauf hingewiesen, die Frage des Leidens in der Welt ist keine Frage der Existenz Gottes, sondern sie ist eine Frage des Gottesbildes, nicht der Existenz Gottes. Sondern es kommt darauf an, welche Eigenschaften schreibe ich Gott zu. Und diese Eigenschaften, die in der Religionskritik bei Gott nur reduziert werden auf Leidensfreiheit und Liebe und Allmacht, das ist eben weder ein biblisches Gottesbild noch irgendeine andere größere Religion. Und da haben Sie zweitens darauf hingewiesen, dass es Antworten gibt intellektueller Art, um intellektuell zu verstehen, wie ein liebender Gott, der allmächtig ist, trotzdem Leid zulässt. Ich glaube, Sie auf die Aspekte hingewiesen, dass Leid positive Auswirkungen haben kann, dass Leid vielfach mit der Willensfreiheit des Menschen verbunden ist und auch einige andere. Und ich habe Sie dann drittens und letztens darauf hingewiesen, dass bei der Frage des persönlich erfahrenen Leides das Leiden Gottes, das Mitleiden Gottes, die Beendigung des Leidens Gottes schlussendlich und manchmal punktuell auch hier eine Rolle spielt und dass insbesondere bei dem innerlichen, seelischen Leiden, der inneren Unausgefülltheit, Gott die Möglichkeit der Beziehung mit ihm anbietet. Aber wo sind Sie Ihre Rückfragen oder Ihre Beiträge? Melden Sie sich deutlich, damit Sie das auch sehen. Bitte schön. Also hier handelt es sich ja meistens nicht um eine rein abstrakte Frage. Und bei dieser rein abstrakt-philosophischen Frage, da könnte man Antworten finden, die aber immer unbefriedigend bleiben müssen. Deshalb, ich würde hier einfach sagen, ich suche keine Antwort. Ich kann keine Antwort geben, ich weiß es nicht. Ich muss auch nicht als Mensch auf jedes Leid der Welt eine konkrete Antwort haben. Das kommt dann viel zu schnell dazu, dass ich meine Autorität mit der Autorität Gottes verwechsle. Ich denke, aus der Sicht Gottes wird es eine Antwort geben, nur ich habe sie nicht immer. Und ich glaube, dafür sollten wir uns auch hüten. Wenn wir einem Menschen begegnen, der manche unter Krebs leidet, dann sollten wir nicht anfangen zu suchen, ja, warum hast du gerade Krebs? Ich kenne ja manche Menschen, die versuchen das und sagen, ja, du hast eine besonders schwere Sünde getan oder deine Eltern oder was weiß ich, halte dich für irrelevant in den meisten Fällen, sondern wir können nicht eine Antwort geben. Wenn Gott dem Menschen eine Antwort geben will, dann kann er das tun. Dann wird Gott das selbst den Menschen deutlich machen. Aber ich glaube, wir sollten uns üben, da Antworten zu geben. Rein theoretisch, abstrakt gibt es verschiedene Antworten, die ich gelesen habe, die teilweise befriedigend sein können, aber letztendlich doch, aus meiner Sicht, unbefriedigend sind. So lässt sich teilweise befriedigen, aber nicht wirklich befriedigen. Deshalb, ich glaube, das Leiden der Juden im Holocaust, da gibt es für uns keine direkte nennbare Antwort. Aber es ist auch nicht die Antwort, und das sagen ja selbst viele Juden, es ist nicht die Antwort, dass es keinen Gott gibt. Sondern selbst viele jüdische Rabbiner sagen, doch, Gott war auch da. Manche sagen, er hat mitgelitten mit seinem Volk. Und da wird darauf hingewiesen, dass er schon häufig in der Geschichte des Judentums Leid, Verfolgung für Israel ertragen hat. Ich habe es ja gesagt, 400 Jahre in Ägypten war Sklaven. Und dass man dann sagt, ja, Gott war da. Aber dass gerade manche jüdische Theologen jetzt nicht diese Idee haben, Gott ist eher da, als Deus ex machina dann reinschlägt und sofort ein Ende bereitet, sondern manchmal zeigt sich Gott gerade als der, wie ich es vorhin gesagt habe, der Mitleidende, der dann da an der Seite steht, für den menschliches Leiden auch nicht das letzte Wort bedeutet. Aber auch das sind Teilantworten. Und welche, die nicht intellektuell vollkommen befriedigend sind, was wir natürlich eindeutig sagen müssen, Schuld regiert erst an den Menschen. Es ist nicht Gott, der das Volk gequält hat, sondern es sind Menschen, die sich entschieden haben, anderen diese Qual zuzufügen. Deshalb, die Frage der Schuld ist, glaube ich, hier nicht zuerst, sie auf Gott abzuschieben, sondern zu sagen, hier ist menschliche Schuld und selbst wenn wir nicht daran beteiligt sind, wir sollten zumindest daraus lernen, nicht ähnliche Situationen uns hineinziehen zu lassen. Denn hier handelt es sich nicht um eine exemplarische Handlung, sondern hier handelt es sich leider um etwas, was sich immer wieder in der Menschheitsgeschichte wiederholt. Denken wir an die Ermordung der Roten Khmer, die in nur ganz kurzer Zeit über 1 Million ihrer Landsleute umgebracht haben. Denken wir an Jugoslawien, wo die Serben gegen die Kroaten Völkermord gegenseitig betrieben haben. Denken wir an die Türkei, wo die Armenier getötet worden sind vor etwa 100 Jahren. Denken wir an Ruanda, die Hutus und die Tutsis. Dann merken wir, das ist eben etwas, was ein Menschheitsproblem ist. Etwas, wo dieses Ungeregelte im Menschen, manchmal diese Sehnsucht nach Gewalt, nach Indoktrination, nach Feindbildern, nach sich selbst zu bestätigen, indem man den anderen leiden lässt, all diese Sachen, die stecken dahinter. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt, an den wir zuerst denken sollten, weil da können wir etwas ändern. Bei der Frage, warum Gott nicht irgendwann früher eingegriffen hat und ein Ende gesetzt hat. Das ist außerhalb unserer Möglichkeit, eine klare Antwort zu finden, würde ich jetzt sagen.